Ja, die Technik hat so ein bisschen kleine Probleme. Und zwar aus dem einfachen Grunde. Sie hören? Wir haben hier das digital verkabelt. Das geht hinten auf den Surround Receiver. Das Problem dabei ist natürlich, dadurch, dass das koaxial verkabelt ist und nicht optisch, dass hier verschiedene Stromnetze sind, haben wir diesen Brumm drin, diese schöne Brummschleife. Aber naja, müssen wir mitleben und ich denke, wir werden mitleben.
So, ja, so geht's besser. Ne? Ne, nicht besser?
Pech gehabt. So, also ich werde Ihnen jetzt ein bisschen was zur Heimkino mit Linux erzählen. Es geht halt darum, wie man vor allem Surround-Sound abspielt, weil das doch so eine kleine knifflige Angelegenheit ist. Ja, dann noch ein bisschen Grundlagen zu Treibern und TV-Out. Und natürlich dann am Ende noch ein bisschen Player-Software vorstellen. Also was M-Player ist oder Xine. Haben bestimmt schon einige hier gehört. So, das Ganze würde ich natürlich ein bisschen effektvoll beginnen. Eine kleine Demonstration, wie ein DDS-WOP-Stream abgespielt wird. Man hat es ja gesehen an dem Trailer. Das war ein DDS-Trailer, den es ganz offiziell gibt. Und den fand ich so toll, deswegen habe ich den mal einfach zur Eröffnung genommen. So. Warum und wie wollen wir das Ganze machen? Warum ist ganz einfach. Wir haben einen Linux-PC und wollen jeden x-beliebigen Film, sei es DivX, Video-CD, DVD, natürlich auch im PC anschauen. Und zuerst werde ich darauf eingehen, was Sie an Hardware am besten brauchen, was sich dafür geeignet ist. Dann erzähle ich noch, wie das Ganze zur Anlage gelangt, also die Digitalverbindung, wie man die herstellt, also Treiber und Einrichtung. Und zum Ende hin erzähle ich was zu verschiedenen Softwareplayern. So, Hardware, was brauchen wir? Also erstmal einen guten, leistungsfähigen Computer. Ich sage hier extra ab 500 MHz, da das wirklich nötig ist, um DVDs abzuspielen. Mit weniger kommt man nicht hin. Ich hatte mal einen AMD K62500 und der kam da arg ins Stocken. Ja, 128 MB RAM, das sollte jeder haben heutzutage. So, optimal als Grafikkarte wäre eine Nvidia mit TV-Out. Ganz einfach aus dem Grund, weil bei Nvidia das ist zwar ein Closed-Source-Treiber, aber dort funktioniert das TV-Out. So einfach ist das. Und als Soundkarte ist natürlich eine SP-Live ganz gut. Die funktioniert mit dem EMU10K1-Chip, das sage ich dann später noch mehr. Denn die funktioniert mit digitalen Ausgang wunderbar und 1A. Sie haben es gehört. Und natürlich, wenn wir DVDs abspielen wollen, ist ein DVD-Laufwerk ganz gut. So, an Hardware ist weiterhin zu sagen, dass wir eine Suchanlage natürlich gut ist mit Digitaleingang und eine 5.1-Anlage, so wie sie hier aufgebaut ist. Da hinten stehen ein paar Boxen, dann die großen hier installierten und hier in der Mitte habe ich noch eine Senderbox. Ja, und was brauchen wir noch? Natürlich Hände, um das Ganze in den Computer zu hacken. So sieht das Ganze halt dann aus. Das habe ich jetzt auf der Website von MSI Computer gefunden und das passt hier so wunderschön rein. Da ist halt der Rechner dargestellt, wo man Digitalverbindungen zum Surround-Decoder haben und dann das Ganze auf die Lautsprecher verteilen. Ups, das war eins zu viel. So, als Grundkonfiguration brauchen wir eine sauber installierte Linux-Distribution, was auch immer das ist. Und ein Kernel mit Sound-Support wäre ganz gut und ich habe es mit 2.4 probiert, ich bin mir sicher, ob das mit 2.2 wunderbar funktioniert. Es kann Probleme geben, da um den Treiber zu kompilieren oder zu installieren. Als XT ist natürlich ab 4 zu empfehlen, hat jeder, kein Problem. So, na gut, und einen GNU-C-Compiler können wir auch noch gebrauchen, was wir doch mal Software bauen müssen. Was hier jetzt jemand mitschreibt, so nebenbei, das Ganze gibt es auch im Netz nachzulesen, also keine Eile. So, Konfiguration des Kernels. Im Prinzip ist der Standardkernel der Distribution gut geeignet. Und falls wir das auch mal manuell machen wollen, dann brauchen wir ein Modul und Sound Support im Kernel mit den zwei Optionen, beziehungsweise halt dann grafisch übers Menü konfigurieren. Ganz wichtig, man sollte keine Soundmodule in den Kernel kompilieren, weil damit macht man sich auf Zeit nur Ärger. Es mag zwar das eine oder andere gehen und doch wieder nicht gehen und wenn man dann doch mal auf einen anderen Treiber ausweichen will, hat man die Scheiße, auf gut Deutsch. So, ja, wenn man das gemacht hat, wie üblich, Kernel neu übersetzen. Das will ich jetzt nicht drauf eingehen, das weiß jeder, der es schon mal gemacht hat. So, X3, was brauchen wir dort? Also prinzipiell geht jede von X3 86 unterstützte Karte ohne weitere Treiber. Allerdings, um auch den TVA zu nutzen, brauchen wir dann spezielle Treiber. Bei ATI-Karten geht das über den VESA-Treiber. Ich habe es nicht probiert, ich habe es einfach nur nachgelesen. Und bei Matrox-Karten mit einem Patch, das läuft dann über einen Frame-Buffer. Hässlich, aber es funktioniert wohl. Und bei NVIDIA geht das generell durch den Closed-Source-Treiber. Und ganz wichtig, um Video abzuspielen, ist natürlich der XV-Treiber, der X-Video-Treiber, weil der als einziger die Hardware-Beschleunigung mitbringt, was RGB nach UV-Umwandlung bringt, also diese rot-grün-blaue Signale halt in Chrominanz-Luminanz-Signale umzusetzen und so weiter. Und dann dieses Hardware-Scaling, um im Vollscreen ohne CPU-Last das Ganze anzuschauen, das bringt auch nur der XV. Und das kontrollieren kann man das Ganze mittels XV-Info in der Konsole. Das kann ich hier mal kurz zeigen. Hier sieht man es bestimmt ein bisschen besser. Da kommt dann eine ewig lange Liste mit allerlei Informationen. Und da sieht man schon, was da alles für Informationen ist. Hier habe ich sogar ein Video für Linux-Device noch drin. Das ist nicht nötig. Das ist dann für TV-Karten oder sowas nötig. Dann haben wir hier, das ist wichtig, dieser NV10 Video-Overlay. Und das sage ich noch, wie man dazu kommt. So. Dann, ich gehe hier auf die Einrichtung des NVIDIA-Treibers ein. Ganz einfach aus dem Grund, weil die meisten wahrscheinlich eine NVIDIA-Karte haben und außerdem, es funktioniert dort. So, es gibt das als Sourcen zu holen oder als RPMs. Wobei ich da mit RPMs ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, ich kompiliere mir lieber alles selbst. Dann weiß ich auch, dass es funktioniert. Und ja, der Link ist hier angegeben. So, dann tut man das wie üblich, die kompilieren und installieren. Das Problem bei dem XV-NVIDIA-Treiber ist allerdings, dass wenn ich diesen Treiber installiert habe und meine Module neu baue, dass der verloren geht, weil die ganze Config da überschrieben wird. Also ist es besser, man lässt sich den Source-Tree irgendwo liegen und tut dann einfach nochmal einen Make dort eintippen und dann hat man es wieder. Das ist halt dadurch, dass es Third Party ist und nicht zum Kernel gehört. So, wenn wir dieses Paket installiert haben und diesen Treiber haben, dann müssen wir den natürlich auch noch X3 bekannt machen. Das geht in der üblichen Einstellungsdatei, in der XF86-Config. Und in der Section Device, wo wir unsere NVIDIA-Karte einrichten, da tauschen wir einfach die Zeile Treiber NV gegen Treiber NVIDIA aus und schon haben wir ihn aktiv. So, um TV-Out nutzen zu können, brauchen wir dann noch ein paar mehr Optionen. Erstmal brauchen wir die Option TV-Standard. Hier ist PAL-B geeignet. In Deutschland ist auch PAL-G verwendet in Deutschland. Allerdings ist PAL-G im VHF-Band und PAL-B im UHF-Band oder andersrum, wie auch immer. So funktioniert es auf jeden Fall. Außerdem brauchen wir noch die Option Connected Monitor TV, damit der TV-Ausgang auch aktiviert wird. So, wichtig ist dabei allerdings, dass wir eine Mode-Line bzw. einen richtigen Mode in der Config haben. Das ist Trial and Error, würde ich sagen, weil ja der Fernseher nicht mit allerlei Auflösungen und Frequenzen klarkommt. Wenn wir jetzt schon X laufen haben, da kann man ja natürlich die Auflösung ganz einfach wechseln. Mit Steuerung Alt und auf numerischen Block Plus und Minus. Das ist nicht weiter kompliziert. Das kann eventuell helfen, um den TV-Out richtig einzurichten. So, um das Ganze zu aktivieren, müssen wir natürlich unser X erstmal abschalten. Was weiß ich, durch Kill am besten ist also weg. Oder, falls wir schon Grafikmodule geladen haben, müssen wir die natürlich mit RM-Mode entladen. So, dann starten wir X neu und wenn alles gut gegangen ist, sehen wir einen NVIDIA-Startbildschirm und dann haben wir unser X wieder zur Verfügung. Das funktioniert natürlich nur, wenn es gut geht, aber bisher ging es immer gut bei mir und ich glaube nicht, dass es Probleme bereitet. Also, der einfachere Weg wäre zu booten, aber wer macht das schon? Jetzt kommt der spannende Teil. Die Soundtreiber. Also wir haben hier prinzipiell zwei Möglichkeiten, die gut mit Surround funktionieren. Das ist einmal der OSS-Treiber, Open Sound System, oder der ALSA-Treiber. Es gibt noch einige andere Dinge und die Demons, die da mit Sound umgehen können. Das ist ich, KDE hat da den ARPC und sowas oder den ESD bei GNOME, was es da nicht noch alles gibt. Aber die kommen alle nicht mit Surround zurecht. So, als erstes gehe ich hier ein bisschen auf den OSS-Treiber vom EMU10K1-Projekt ein. Dieser Treiber ist auch in Kernel-Sourcen enthalten. Allerdings möchte ich nicht darauf wetten, dass der Treiber da drin wirklich geht und das tut, was wir wollen und dass er aktuell ist. Ich glaube, das wird nicht so der Fall sein. So, wofür ist der anwendbar? Also das EMU10K1-Projekt hat EMU10K1-Quellen und hat auch für die Audigy-Quellen und prinzipiell sollten alle Soundblaster Live Audigy 1 und 2 Karten laufen. Ich sage prinzipiell, weil einige Karten, OEM-Produkte und so ein Kram funktionieren nicht. Das ist aber wieder Trial and Error. Das ist schwer herauszufinden, was man da genau in den Händen hält. Also im Moment ist im Handel, was gut funktioniert, die SB Live 5.1 Player, glaube ich heißt die. Korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Die funktioniert wunderbar. Die ist hier an dem einen Rechner, mit dem ich eigentlich vorführen wollte, drinne. Allerdings hat da das DVD-Laufwerk so seine Problemchen. Deswegen habe ich meinen eigenen Rechner mitgebracht. Jetzt holt man sich am besten die Sourcen oder sucht nach Paketen in seiner Distribution. Meistens heißen die EMU10K1 oder EMU-Tools. Also die EMU-Tools sind sehr wichtig, weil dort das EMU10K1-Conf drin ist und das EMU-Skript. Und damit kann man dann die Soundkarte auch für Digital Out einrichten und diesen AC3 oder DTS-Stream, den man da hat, durchschleifen. Zu dem Receiver dann. Für die Sourcen gilt das übliche Entpacken, Configure, Make, Install. Und die werden dann üblicherweise nach User Local etc. installiert. So, was brauchen wir in der IMO 10K1-Conf? Also ganz oben steht, Card ist 5.1 gleich jetzt irgendwo als Option. Das ist wohl nur für Analog-Surround wichtig. Aber wer benutzt noch Analog-Surround? Um den Digitalausgang zu nutzen, muss da Use Digital Output gleich jetzt stehen. Und ganz, ganz wichtig ist die Option AC3 Pass-Through gleich Yes. Denn die ist per Default auf No. Die muss man erstmal umsetzen. Dann kann man auch AC3 und DTS-Ton problemlos durchschleifen. Und dann kommt man auch erst in den Genuss von Surround Sound an seiner Heimanlage. So, Multi-Channel gleich Yes. Das ist eine weniger wichtige Option. Ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wofür sie dann eigentlich zuständig ist. Und die Dokumentation gibt das auch nicht so richtig her. Ja, das soll wohl auch was Analoges sein. Dann gibt es noch die Option Enable Optical SP-Diff gleich jetzt. Vielleicht hat einer von Ihnen, da gibt es spezielle Zusatzmodule für die SP-Karten und da sind dann optische und koaxiale Anschlüsse dran. Und wenn man den optischen Anschluss möchte, dann muss man hier jetzt setzen. Das mache ich bei mir zu Hause so und deswegen gibt es auch keine Krummschleifen und kein Problem. Funktioniert wunderbar. So, jetzt muss man natürlich noch die Modulsconf modifizieren, um das Skript auch richtig laden zu können. Das macht man am besten so wie hier gezeigt, wobei da gibt es verschiedene Varianten. Dadurch, dass ich hier mit Post-Install und Pre-Remove das Ganze das durch und save, kann ich gleich noch die Lautstärke-Einstellungen und die ganzen Settings abspeichern und zurückholen. Ja. Das sollte so funktionieren und funktioniert es eigentlich auch. Es funktionieren auch noch ein paar andere Wege, aber auf die will ich nicht eingehen. So, dann gibt es noch diesen ALSA-Treiber. Der bringt ein bisschen mehr Funktionalität mit als der USS-Treiber. Brauchen wir im Prinzip für Surround Sound nicht, aber der Vollständigkeit halber habe ich das hier mit ausgeführt. Denn der ALSA-Treiber beherrscht noch viele MIDI-Funktionalitäten und ein paar andere Dinge. Und damit kann man die praktisch fast wie in Windows nutzen. Hier habe ich hingeschrieben, dass Sourcen Pflicht sind. Ganz einfach aus dem Grund. Alle RPMs oder Pakete, die ich dazu gefunden habe, sind 090 Beta, was weiß ich, 10 oder sowas. Das ist von einem Jahr oder so. Und das ist ja wohl schon out of date. Und nun ja, ab Version 090 Beta 5. Ich bin gespannt, wann endlich die 09 rauskommt. Bisher gab es eine ganze Menge Betas und RCs dazu. Damit ist dann AC3 und DTS Pass-Through möglich. Im Moment ist die 090 RC7 aktuell. Ich weiß nicht, wie lange der Zähler noch hochlaufen soll, also ich warte immer noch auf die 09. Wirklich notwendig sind, um den Treiber nutzen zu können, die Libs dazu, die es gibt. Und dann gibt es noch die Treiber natürlich. Das sind die ganzen Module, die man dann nutzen kann. Ja gut, kompilieren und installieren, das ist dann der übliche Weg. Als erstes brauchen wir dabei die Library, weil darauf dann der Treiber aufbaut. Und dann kann man natürlich noch ein paar andere Pakete dazu installieren, die ALSA bietet. Das ist ganz wichtig, ist vielleicht die US-Compatibility-Lib, wie auch immer. Ein scheiß Wort, ich weiß nicht. Da sind so viele E's drin, die kann man schon gar nicht mehr zählen. Ja, auf alle Fälle stellt die Funktionsfähigkeit bereit, USS-Programme vernünftig zu nutzen. Und die meisten Mixer und Programme bauen nun mal auf USS auf. Zum Beispiel auch XMMS ist per Default auf USS oder M-Player oder was weiß ich. Alles per USS. Und deswegen ist die Lib ganz gut. So, dann gibt es ein paar Utilities und Tools, wie zum Beispiel ein extra Mixer dafür. Da kann man dann wirklich alles einstellen. also jeden Pfad und jede, jeden Ausgang, also auf der Karte drin, intern sind ja auch noch ein paar Eingänge, die kann man da auch wunderbar einstellen, in Lautstärke und was weiß ich nicht noch alles. Und das lässt eigentlich nichts zu wünschen übrig. So, die Modulskonz braucht natürlich hier auch mal eine Anpassung. Die sieht ein bisschen sehr komplex aus, ist es auch, weil da doch mehr Module dazugehören. Da oben, das sind die einzigen ALSA-Module, das unten ist eigentlich alles, was mit USS und so weiter zu tun hat. Und, Sie sehen da, einen Haufen Zeilen. Aber Copy und Paste hilft da. So, bevor ich dazu komme, natürlich, eine gute Veranstaltung kommt nicht ohne aus. Ist da noch Sound drin? Bestimmt nicht. Ah.
Können noch.
Netzwerkausfall. Ich muss weg.
Das wäre dann doch für mich.
Alles klar?
Ja, aber ich brauche eine neue Aufrede.
Ja?
Wir installieren Linux.
Wie wär's mit Migräne?
Mit IBM und Linux sind Ausfälle kein Thema mehr.
Oder Rohrbruch.
So. Ja, das war die Werbung. So, jetzt geht's weiter. Ich finde den Clip ganz lustig. Und ja, und das ist ja auch passend zu Linux. Von daher. Gut, jetzt kommen wir zu der Blair-Software. Also wir haben hier prinzipiell drei Player zur Auswahl, die DVD und Surround-Support bieten, also den Pass-Through. Das ist M-Player, Xine und Ogle. Wobei Ogle ich mehrmals probiert habe und deinstalliert habe und installiert und wie auch immer. Es ist absolut instabil und absolut buggy. Das ist wirklich nicht richtig zum Laufen zu bringen. Es stürzt ab, es kann verschlüsselte DVDs nicht richtig lesen und was weiß ich. Also ich habe mir die Feature und die Bugliste angeguckt auf der Website und die Bugliste ist was weiß ich wie lang und die Features, die beschränken sich dann auf so ein Stückchen, das ist nämlich wirklich nur das DVD abspielen. Also werde ich darauf nicht weiter eingehen, sondern ich erzähle jetzt was zu M-Player bzw. GM-Player. Also das ist ein freier Videoplayer mit GPL-Lizenz, also der üblichen Lizenz für Linux-Pakete. Und sie sollte bei jeder Distribution als Paket enthalten sein, dieser M-Player. Ich habe bisher keine gefunden, wo es nicht enthalten wäre. Und das gibt es auch nicht nur für Linux, sondern auch für alle möglichen BSDs und so weiter und so fort. Und es gibt ja, wie gesagt, zwei Versionen davon. Also der M-Player, der läuft, wie gesagt, auf der Konsole. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier zeigen kann. Wenn man das einfach mal so durchlaufen lässt. Man sieht, er hat eine ganze Menge Optionen. Und ich starte den meistens von der Konsole, weil läuft. Mehr braucht es nicht. Ich brauche kein grafisches GUI dazu. Hast du es geschafft? Wunderbar. ja. Und dann gibt es noch den GM-Player, das ist ein GTK Plus Frontend. Das Ganze sieht dann so aus, wenn man es installiert hat. Ja, habe ich. Und ja, gibt es Haufen Skins dazu und was weiß ich nicht noch alles. Und ja, sieht nett aus und lässt sich auch benutzen. Ist halt Mausgeschubse, aber wer es braucht. So, das Schöne an M-Player. Man kann es durch alle möglichen Plugins erweitern. Zum Beispiel auch die XMS-Input-Plugins. Zum Beispiel für SID-Files oder XM oder so Multi-Tracker-Files, was man dann nicht alles mal verwendet hat. So aus Amiga-Zeiten zum Beispiel. Das funktioniert alles mit den XMS auch. Das sind Plugins. Im XMS logischerweise auch, weil dafür wird es geschrieben. So, was kann M-Player? Er spielt eigentlich alles ab, was man so findet an Multimedia-Kram, DVD, natürlich, Video-CD, FX, X-Bit, MP3, OGG, MPEG-1 bis MPEG-4, Filmedia, QuickTime, so ein schönes altes Format FLI und dann die Containerformate, die es da so gibt. AVI ganz bekannt, weil da meistens DivX drin ist und noch ein paar andere Streams. Wenn ich schon bei Streams bin, direkt Streams kann man natürlich auch per FTP, HTTP, RTSP und so weiter abspielen. Also gibt man einfach Mplayer und URL ein dahinter und dann spielt er das ab. Hat jemand gerade eine schöne URL zur Hand? Schade. Was kann es noch? Es gibt Support für das Infrarot-Fernbedienung über dieses Lyrk. Das habe ich probiert, aber mein Rechner wollte das nicht. Keine Ahnung warum. Ich habe schon funktionieren sehen, auch bei mir geht's nicht. Ist nicht so wichtig, mein Monitor ist klein. Da kann ich nahe voll sitzen. Und was kannst du noch? Untertitel. Natürlich ganz wichtig für Gehörlose oder so weiter und so weiter. Ich habe einen Bekannten, der hört sehr, sehr schwer. Und da guckt sich die DVDs dann mit Untertitel an. Wobei ich sagen muss, bei den DVDs, die Untertitel, die sind manchmal so beschissen. Da steht was ganz anderes da, als was die Leute sagen. Und dann schön abgekürzt und was weiß ich. Nun ja. Dann gibt es natürlich ein On-Screen-Display. Wenn man zum Beispiel ein Video ansieht, kriegt man da einen Laufbalken angezeigt, um zu sehen, an welcher Stelle man gerade im Stream ist. Mplayer kann sogar TV-Capturing, also wenn man jetzt eine TV-Karte eingebaut hat und die über das Video vor Linux-Device läuft, also dieses VVL, dann kann man dort auch TV-Programme abschöpfen. Und Mplayer hat in seinem Paket, also wenn man die Sourcen holt, noch einen M-Encoder drin. Das ist ein Codierer für alle möglichen Formate. Da könnte man direkt dort dieses VideoVL für Linux-Device abschöpfen und direkt gleich ein DivX draus bauen. Man will das nicht wirklich, weil wenn man von TV captured, dann sind die Streams meistens verrutscht. Also Ton und Bild nicht synchron. Dann gibt es natürlich für Mplayer einen Haufen Skins. Braucht man nicht. Wer Spaß hat, rumzubasteln an dem Aussehen seines Rechners. So, hardware-mäßig werden dann noch DVB-S-Karten unterstützt. Also Digital Video Broadcasting. Also dieses Digitalfernsehen. Da wird dann René Kaspari im Anschluss einen Vortrag halten und er hat auch schon mit solchen Karten rumgespielt. Er benutzt das daheim auch häufig und funktioniert. Und wenn man jetzt DVDs im Rechner abspielt, kann man die auch über einen Hardware-Decoder schicken. Es gibt MPEG 1.2 Hardware-Decoder, der nennt sich DXR3, sehr bekannt. Und wenn man so ein Ding im Rechner hat, findet den Mplayer normalerweise automatisch und gibt dort sein MPEG-2-Signal ab. Da braucht man nicht das Ganze über die CPU zu machen. So, wichtige Option. Ganz wichtig ist eine Option zur Treiberauswahl. Einmal mit -VO für den Videotreiber. Da haben wir nun inzwischen schon ein schönes Modul, was XV kann, also nutzen wir den auch. Und dann noch natürlich noch -AO, um den OSS-Treiber zum Beispiel auszuwählen. Oder ALSA 9 für den aktuellen ALSA-Treiber. -AC für Audio-Codec. Die Option brauchen wir, wenn wir das in der Konsole abspielen, um AC3 und DTS durchzuschleifen. Ohne dem versucht er das mit seiner LibA5.2 abzuwickeln und die tut das Ganze dekodieren, den Strom und auf die Kanäle zu schicken. Also hat man dann keinen Spaß daran, wenn man das nicht am Digitalausgang hat. So, -FS immer ganz wichtig, Fullscreen Mode. Wir wollen ja nicht 10 cm vom Bildschirm hängen. So, im GM-Player kann man das auch ganz einfach konfigurieren. Das gibt da ein spezielles Menü dafür. Das ist jetzt nur verborgen da unten. Ach, das Problem bei dem ganzen Ding da ist, dass es nach hinten verschwindet. Aber man sieht hier, na gut, so viele sind es gar nicht. Ich kann hier einen Videotreiber auswählen, Audiotreiber, da ist der besagte Alter 9. Und ich kann hier noch verschiedene andere Einstellungen vornehmen. Und wenn wir jetzt Audio durchschleifen wollen, dann sollte hier, wo ist es hin? Ich finde es jetzt gar nicht, was hier versteckt. Ja, warum ist es bei mir nicht vorhanden? Gute Frage. Nun ja, normalerweise gibt es da noch ein Häkchen zum Anklicken, wo man dann diesen Audio-Codec auswählt, wo man dann praktisch das Durchschleifen anklicken kann. Wobei mein M-Player ist nicht mehr der ganz neueste. Probleme, der M-Player ist nicht ganz ausgereift, merkt man manchmal schon beim Kompilieren. Er bringt einen DVD-Menü-Support mit, allerdings ist er kaputt. Das steht so wörtlich auf der Homepage. Und die CSS-Entschlüsselung, die funktioniert teilweise nicht. Also ich habe es geschafft, einzelne Tracks zu dekodieren, aber so richtig wollte er nicht. Und deswegen komme ich gleich zum nächsten Player, das ist der Xine. Und wenn man wirklich DVDs schauen möchte, nützt man besser den, weil der einfach funktioniert. Und die Entschlüsselung von DVDs ist absolut unproblematisch, sind mit Xine. Ja. Es ist auch ein freier Videoplayer, auch mit GPL-Lizenz. Wie soll das anders sein? Und er ist bei sehr vielen Distributionen als Paket enthalten. Leider nicht überall, soweit ich weiß. Also, ich benutze gerne NetBSD, falls das irgendjemandem was sagt. Und da ist es leider noch nicht dabei. Es gibt da, das ist eine Zweiklassengesellschaft, der Xine. Es ist einmal die XineLib, die Funktion bereitstellt. Und dann gibt es die XineUI zum Beispiel. Das ist praktisch dein Frontend dafür. Es gibt aber noch viele andere Frontends für Xine. Zum Beispiel der K-Xine für KDE, der G-Xine und der Cinex für GNOME. Und dann gibt es noch Totem, GQ, OP, wie auch immer das gesprochen wird. Und noch viele, viele weitere. Also bei Frontends haben sie sich da ausgelassen. Sorry, das musste sein. Natürlich kann es sein DVD- und Video-CD-Menüs und das Ganze natürlich mit Untertitel. Das funktioniert problemlos. Also ich habe da absolut keine Probleme damit. Und deswegen nutze ich eigentlich ganz gerne Xine anstatt M-Player. M-Player nehme ich dann meistens nur für irgendwelche DivX oder irgendwelche ganz eigenartigen Formate, aber wenn ich DVDs abspielen will oder Videos wirklich mit Surround Sound, dann nehme ich Xine her, das funktioniert und gut. Ansonsten spielt es auch alles ab, was M-Player auch kann, mit ein paar Einschränkungen, was zum Beispiel QuickTime und dergleichen betrifft. Aber damit kann man leben, denke ich. Features, was haben wir noch? Also wieder der Infrarot-Support, wenn man auf der Couch schimmeln möchte. On-Screen-Display, natürlich. Xine beherrscht auch Playlists. Ist ganz praktisch, wenn man jetzt ein schön geripptes DivX hat, was natürlich niemand von uns hat. Dann tut man das und man hat vielleicht einen Brenner und ein DVD-Laufwerk im Rechner, dann tut man die da einschachten und baut sich dann eine Liste und kann da ohne Pause gucken. Man kann auch Streams abspielen, genauso wie M-Player. Es gibt auch Haufen Skins dafür und das Schönste am Xine ist, man kann auch Schnappschüsse einfach schießen. Wenn man da gerade mal interessante Szene hat und ein interessantes Bild, dann macht man einen Schnappschuss und hat ein Bild auf der Platte. Kann auch, also der Client kann auch mit Hardware-Decodern umgehen. MPEG 1.2, also diese DXR3, die DXR3-Karte und DVB-Karten genauso und Video-Capturing. Also nicht anders als der MC. So. Ich bin ganz schön schnell durch. Was kann man für Fazits schließen? Also erstmal können wir DVDs schauen. So, ich hoffe, mich überrascht jetzt nicht der übliche Profi-Effekt. Das ist schon mal gut. Jetzt sollte... Ach so. Ich weiß, was er macht. Der packt mir jetzt mein GUI irgendwo hin, wo ich da irgendwo da unten sitzt das jetzt, schätzungsweise. Hat jemand einen Plan, wie ich das jetzt hochhole? Weil ich meine Auflösung umgestellt habe. Ach so, ja, richtig. Escape. Na? Oder? Wir probieren es so. Sein Video ist wahr. Das war wohl nichts. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, das Problem. Weil sowas hatte ich noch nie. Wenn ein Fenster abhanden gekommen ist, da muss ich mich jetzt entschuldigen. Das ist der typische Vorführeffekt. Aber leider beherrscht der Beamer nicht mehr als 1024x768 und damit hängt das Ding. Nun gut. So. Das. Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe. So, wenn man eine DVD. Da läuft ja nichts mehr im Hintergrund. Er öffnet den Client und platziert das Fenster dahin, wo es zuletzt war. Und das ist außerhalb des Screens. Okay, haben wir wieder einen Bug gefunden. Wie sollte es anders sein? Aber DVDs kann man trotzdem abspielen. Da zeige ich Ihnen halt, wie man das an der Konsole macht. Wir lassen uns hier nicht runterkriegen. So. Haben wir hier noch irgendwas zu beachten? Ups. Nicht verstecken. Wahrscheinlich geht das so. Auch nicht. Kann mir jemand helfen, wie ich jetzt hier an den ersten Stream rankomme? Video TS war das doch, ne? Tun wir es einfach mal. Ja, das ist schön. Ja, an der rechten Maustaste kommt ja das GUI, aber das ist ja weg. Hast du eine Idee? Ja, das ist richtig. Aber wie komme ich damit da raus? Und keine Pluspunkte. Ja. Was haben wir denn? Das auch nicht. Das auch nicht. Ja. Das auch nicht. Na. Das war nur unser richtig, richtiger Mut. Das war. Ja. Da haben wir wieder zurück. So. Das ist jetzt Mist. So ohne. Sein lässt sich leider ohne dem GUI ganz hässlich bedienen. Das stelle ich jetzt gerade fest. Aber ein bisschen Zeit habe ich noch und deswegen lassen wir uns mal helfen. Das ist richtig, da steht was. Die DVD kann man sehr wohl mounten, ja. Moment. MSF. Was war's noch? Autoplay haben wir schon. Ist das gut? So, brauchen wir einmal Sound. Wenn hier was drauf ist, dann spielt er uns was. Warum spielt er uns nicht? So viel dazu. Ja. So. Ich fasse es nicht. Daheim ging's. Da geht's nicht mehr. Läuft denn hier so alles? Ja, da sind wir wieder. Es geht immer noch nicht. Ja. Ja, wenn wir hier ein Mikrofon haben, geht das? Können Sie die Fragen hier reinstellen? War das jetzt?
Guck doch mal einfach, ob du die Files überhaupt auf der DVD lesen kannst, ob du überhaupt auf die DVD zugreifen kannst.
Das sollte ich, ja. Das kann ich probieren. Das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Ich wollte so gerne mal ein DVD-Menü zeigen. Also da ist alles. Das ist auch da. Na gut, probieren wir es mal so, indem wir sein-p, das hat man alles gebraucht. Das hat nicht funktioniert. Und Bob. Gucken, ob wir sowas kriegen. Schön. Schön, sehr schön. Mplayer.de, ja, ich weiß. Mplayer-DVD1 sollte eigentlich auch gehen. Aber es stürzt ab. Naja, vorgestern war es, ohne den Rechner je groß angefasst zu haben, hat es ja funktioniert. mit genau dieser DVD. Ich habe das ganze Szenario hier schon mal durchgespielt und es tut nicht. Na, das darf eigentlich nicht sein. Ja, ist okay, wenn jetzt hier jemand gehen möchte. Ich kann ja nichts dafür. Ja, zumindest schon mal ganz gut. Aber versucht zumindest was. Es tut so, als wenn es leben würde, ja. Und in der Fall. Na gut, das probiere ich jetzt nicht weiter. Eventuell, ich probiere das nochmal durch. Falls jemand Interesse hat, der kommt dann irgendwann mal her und da führe ich das nochmal vor. Ich würde sagen, der letzte Vortrag hier ist 17 Uhr zu Ende. Also falls jemand Interesse hat, sind wir 17 Uhr hier. Und da zeige ich das, falls es geht. Okay.
Ja, dann danke ich recht herzlich. Ja. Das Objekt, den Vorführeffekte gibt es immer mal irgendwie.
So, ich habe hier noch ein paar Links.
Am Schluss ist der letzte Vortrag ist nicht 17 Uhr zu Ende, sondern 18 Uhr.
Richtig, ja. Entschuldigung. Am Schluss möchte ich noch danken für die Aufmerksamkeit und falls Fragen sind, wäre jetzt Zeit dafür. Sind da welche?